Das Jazzgespräch.
So, Mami läuft, wunderbar.
Und wir laufen auch schon.
Servus, ja. Dieter.
Das wird zum Beispiel nur ein Einstieg. Servus, lieber Stefan.
Wie lange brauchst du den Einstieg?
Ja, unendlich lang.
Ja, ja. Na, willkommen bei der neuesten Folge des Jazzgesprächs. Wir haben heute ein Jubiläum zu feiern, ein kleines, weil wir gerade selbst draufgekommen sind, dass wir schon 4 Jahre das Jazzgespräch machen. Wir haben im April 2021 angefangen. Da sind wir stolz drauf, dass wir so lange durchgehalten haben und so lange Geschichten gefunden haben, die wir euch erzählen können. Und zum Zweiten haben wir heute eine Premiere. Wir sind nämlich nicht nur zu zweit, sondern wir sind zu dritt. Ja? Angesichts unseres Mammutsprojekts, den österreichischen Jazz und den deutschen Jazz in der Geschichte darzustellen, haben wir die große Ehre, einen Zeitzeugen eingeladen zu haben, der heute bei uns ist. Es handelt sich um den österreichischen Drummer, Schlagzeuger, Jazzmusiker Karl Klar. Servus Karl.
Servus, grüß dich.
Servus, aber Karl, auch von mir.
Grüß dich, servus.
Ja, Karl, wir haben begonnen, ich glaube vor zwei Folgen mittlerweile, die Geschichte des österreichischen und des deutschen Jazz ein bisschen aufzuarbeiten. Wir haben begonnen dort, wo es begonnen hat, nämlich in den 20er Jahren, und haben aber die 20er, 30er, 40er Jahre relativ schnell hinter uns gebracht, das muss ich zugeben, weil das ist, erstens ist sehr wenig zu finden darüber, zweitens ist es nicht unbedingt unsere Musikrichtung. Und in der letzten Folge haben wir die 60er Jahre behandelt, die für uns natürlich wesentlich spannender schon waren. Du bist aber eigentlich so mehr oder weniger Jazzmusiker der ersten, vielleicht zweiten Generation in Österreich. Du bist geboren 1939, das heißt, du wirst heuer 86. Jetzt frage ich mich, du bist ja 39 zu Beginn des Krieges geboren, du warst 6 Jahre, wie der Krieg aus war. Und bist, soweit ich weiß, relativ schnell zur Musik gestoßen, also mit 15 noch?
Mit 16.
Oder mit 16, ja. Wie kommt man in einem zerbombten Nachkriegs-Wien als Jugendlicher zur Musik, ja, und insbesondere zum Jazz?
Naja, das war folgendermaßen. Ich musste mal einen Tanzlehrer lernen, ging jetzt in die Rüdeldorfer Straße in die Berufsschule und las eines Tages Fatty George Jazz-Konzert. Keine Ahnung von Jazz. Ich habe zwar ein bisschen so also Rock'n'Roll gespielt, aber keine Ahnung von Jazz. Gut, jetzt haben wir gedacht, das hörst du ganz einfach an. Ne? Hat mir irrsinnig gut gefallen. Die haben mit der Mensa gespielt und hat mir gut gefallen. Und der Posaunist, der Meerwald-Willi, hat mir sehr gut gefallen, der Posaunist. Und der Schlagzeuger hat mir sehr gut gefallen. Und da haben wir schon gedacht, nachher, eins von den beiden wirst du weitermachen. Schlagzeug habe ich schon ein bisschen gespielt. Aber was hat mir auch gut gefallen? Gut, also haben wir gewusst, was Jazz ist, was die Musik anbelangt. Zu dieser Zeit Dixieland natürlich. Und dann habe ich gelesen, Konzert aus, Jazzkonzert, Sidney Bechet. Keine Ahnung, wer das Sidney Bechet war, aber Jazz gefällt mir. Die schaust du an.
In Wien.
In Wien, im Konzerthaus. Also haben wir den Sidney Bechet angeschaut und ja, das war natürlich der Sidney Bechet, ihr kennt ihn sicher. Und das war, er hat in Frankreich gelebt und hat mit französischen Musikern gespielt. Und der Schlagzeuger war so ein introvertiertes Mandel mit so einer Baskenmütze und schwarzen, dunklen Brillen. Und der hat mir gefallen und gesagt, machst Schlagzeug. Und so kam ich eigentlich als Jazz-Schlagzeuger zur Welt ab dem Punkt.
Ne? Also das war der Coolness-Faktor sozusagen.
Ja, ganz genau. Ja,
ja. Ja, ja. Okay.
Und du hast gesagt, Karl, du bist eher im Bereich Dixieland sozusagen quasi
begonnen.
Damals daheim,
ja,
gewesen.
Ja. Ja.
Und mit welchen Bands hast du da
begonnen? Nein, das war, wir haben begonnen. Ich bin ein Berchtoldsdorfer und da gab es einen Pianisten, der um 3 Leute war als ich. Und der hat gesagt, wir machen eine Jazzband. Und da haben wir die, weil ich in der Hochstraße gewohnt habe in Berchtesgadet, haben wir gesagt, wir nehmen uns die Haarstrüt-Stampers. Also haben wir die Dixieland-Band gegründet, haben geprobt, der Posaunist, Der war im Kalten Leutkim beim Berlmoser bei der Zementfabrik. Da konnten wir dann üben, da haben wir mal spielen lassen können. Ich noch ein ganzer wackeliger Schlagzeuger, man kann ja fast nicht mehr Schlagzeug sagen. Und da haben wir geübt und dann haben wir in Brunn und in Marienzersdorf, also in dieser Gegend, haben wir konzertiert in manchen Gasthäusern. Und dann hat sich die Band aber, glaube ich, noch anderthalb Jahre aufgelöst. Und dann hat der Pianist gesagt, jetzt machen wir mal was Neues. Haben wir neue Musiker gesucht und haben wir die Vienna City Ramblers gegründet. Und da haben wir in Baden einen Jazzclub gegründet. Also es war bei Scharmuth hat die Kassen, wie die Kosten kostet, das weiß ich nicht mehr.
In welchem Jahr ist das ungefähr gewesen?
Warte ein bisschen, lass mich mal schauen. Ich war 17. 17, ja. Im 18.
Ja.
Also
56.
56 sowas, ganz genau. Ja, und da haben wir in Baden einen Jazzclub gegründet. Und da haben wir dann halt ganz einfach jeden Samstag konzertiert. Eine ganze Weile. Dann haben wir auch im Vorhaus gespielt. Es gab ja in Wien mehrere Möglichkeiten aufzutreten. Ja, ich bin dann auch natürlich ins Tabarei gegangen und ja, und war halt ab dem Zeitpunkt Jazz begeistert.
Wie konnte man damals Jazzmusik hören? Gab es das im Radio?
Im Radio gab es eigentlich, ich muss ehrlich sagen, ich bin eher wohl gesehen, aber man kann wo was sehen und hören.
Okay, das heißt,
ich habe da wenige im Radio. Es gab aber schon so, es gab diese Sendung von den Amerikanern. Oh ja. Ich weiß nicht mehr, wie die Sendung geheißen hat. Da gab es aber schon, ja, da gab es Musik auch. Ja. Mhm. Und ja, und klar, Radio Luxemburg oder Liechtenstein, ah, ja. Das gab es auch.
Luxemburg wahrscheinlich, ja.
Da habe ich auch gehört. Ja. Das habe ich auch gehört.
Aber ansonsten Konzerte.
Ansonsten Konzerte, ja.
Und in welchen Etablissements ist man damals aufgetreten?
Naja,
56, 60er Jahre?
Ja, da gab es eigentlich, also im Bauerhaus konnte man auftreten, das war, also war, ich glaube, um das festzulegen, das war da im ersten Bauerhaus. Dann gab es natürlich die Mausefalle. Dann gab es irgendwas aufgeschrieben, weil, wie gesagt, mit 86 funktioniert das Gedächtnis immer nicht mehr so 100%.
Alles ist gut.
Ja,
alles
ist gut. Aber alle diese Clubs, die du bis jetzt genannt hast, sagen mir nichts, also die gibt es alle nicht mehr.
Die gibt es nicht mehr. Also pass auf. Es gab, wie gesagt, das Tabarei, da hat der Fetty George gespielt. Mhm. Das war nur Profimusiker. Mhm. Dann gab es das Bauerhaus, dann gab es die Adebar.
Die Adebar, die sagt.
Da habe ich auch gespielt. Also in diesen Lokalen, wo ich jetzt sage, habe ich gespielt. Dann gab es die Mausefalle. Dann später, nach dem Tabarei, wie der Fetti zugesperrt hat, hat er neu eröffnet mit Fettis Salon und Petersblatt. Mhm. Da habe ich auch gespielt und dann habe ich so ein ganzes Monat sogar mit Fetti gespielt. Die City Ramblers haben dort gespielt und er ist immer einen Set eingestiegen.
Ah, okay.
Dann gab es die Jazz Kitty, die hat in Wien in Wirklichkeit drei Lokale gehabt. Das erste war Heuriger in Grinzing, glaube ich.
Ja.
Ich glaube, in Grinzing war Heuriger. Habe ich nie gespielt. Und war da schon Berufsmusiker. Aber dann nachdem, wie ich aufgehört habe als Berufsmusiker, hat die Kitty gehabt, den ersten Bezirk, der Schottenfeld, irgendwo hat es ein Lokal gehabt, da oft gespielt bei ihr. Also, ja, und den Jazz Freddy gab es. Im 8. Bezirk in der, sagt man es nicht, die Gassen. Parallelgassen der Kaiserstraße.
Wie muss man sich das vorstellen? Ich seid ja da eher sozusagen quasi so als Begleitband gewesen für die Leute, die tanzen wollten?
Nein.
Oder habt ihr da wirklich einen
Konzert
zugehört?
Nein, konzertiert. Das waren lauter Lokale, die eigentlich nur, wo eigentlich nur konzertiert wurden und Leute zugehört. Da ist nichts tanzt worden.
Okay.
Ja.
Aber wie kommt man zur Musik? Ich meine, du hast gesagt, im Radio gab es wenig. Ja, es gab amerikanische Sender vielleicht, ja, oder Radio Luxemburg. Ansonsten gab es halt Konzerte da und dort, aber du musst ja die Musik irgendwie aneignen als Band.
Naja, es war ja so, mein Vater, der ist ein leidenschaftlicher Heurigengänger gewesen und hat Wiener Lieder gesungen. Und wenn er ein bisschen illuminiert war, hat er mir am Tisch bestellt und ich habe die zweite Stimme dazu gesungen. Ja, und so habe ich eigentlich schon in sehr frühen Jahren ein bisschen was mit nicht Jazz, aber heurigen Musik zu tun gehabt. Ne? Hat mir gut geholfen, wie er dann später Berufsmusiker war. Ja, und so kam ich dann zur Musik und ich gesagt, ja, dann habe ich mit 15 habe ich dann, ist ein Freund an mich herangetreten, der hat Harmonika gespielt, der Gitarrist war dabei, der hat ein Schlagzeug gehabt und der hat gesagt, okay, wir machen so ein bisschen Tanzmusik. Ne? Na ja, habe ich halt mitgespielt, dann haben wir so ein bisschen Tanzmusik, halt diese Schlager zu dieser Zeit, was wir halt da gegeben haben. Ne? Ja, und so kam ich ganz einfach zur Musik und dann, wie gesagt, später zum Jazz. Ne?
Hast du eigentlich, weil für uns, wir sind ja so ein bisschen, wie soll ich sagen, wir sind eher in Richtung unterwegs, Miles Davis, John Coltrane, bei uns fängt es beim Bebop an und in Wirklichkeit ist der Modal und der Free Jazz dann eher so unser Ding. Und bei Dixieland haben wir, gestehe ich, auch als Junge schon, damals eher so ein bisschen verböhnt, gesagt, okay, das ist was für die einfacher Gestrickten. Wie war denn das damals für euch? Ihr habt das auch eher mit dem Dixieland gespielt. Hat es da damals schon irgendwo so diese schwierigere Jazzer gegeben, die dann gebebobbelt haben oder sogar in Richtung Free gegangen sind? Und hast du da einen Connects gehabt? Und
ja, war das freilich. Ich habe zum Beispiel bei Uzi Förster schon gespielt.
Der Uzi Förster,
zum Beispiel. Und früher war es ja so, also es gab eine Berufsmusiker-Szene, so Freddy George, Uzi Förster, und es gab eine Amateurszene. Und die waren in Wirklichkeit getrennt. Viele traditionelle Musiker, ich habe Gott sei Dank nicht dazu gehört, aber viele traditionelle Musiker lehnten natürlich den modernen Jazz ab, also Bebop war für sie ein Horror. Ne? Da gab es sehr viele traditionelle Musiker. Ne? Ich sage keine Namen, aber bekannte Bands.
Das sag ruhig Namen.
Das will ich nicht. Es lehnen ja viele Musiker nicht mehr. Aber es gab, wie gesagt, sehr viele traditionelle Musiker, die gesagt haben, nein, das brauche ich nicht, das ist keine Musik. Habe ich nie gesagt und ich habe auch später dann, wie gesagt, ein bisschen Bebop gespielt. Also, und Latin, also nachdem ich dann als Berufsmusiker aufgehört habe ich noch sehr viel Latin spielen müssen und dann hat man auch Bebop gefällt, habe ich Musiker kennengelernt, mit denen ich dann gespielt habe, ganz einfach. Und wo man ab und zu halt ganz einfach auch so diese Richtung gespielt haben.
Hast du damals eigentlich schon wahrgenommen, die für uns die ganz Großen des österreichischen Jazz, Joe Zawinul oder ein Koller, sind das für dich schon damals auch wahrnehmbare Größen gewesen? Oder
wie? Es gab am Gürtel ein Jazzlokal in der Kopfstraße, Ecke Gürtel Kopfstraße, und ich glaube, oberhalb war der Koller Grund, war der Hans Grund. Und der war mein Gast bei dir, und das hat mich heute, freut mich heute noch. Und da war der Gast, der hat mir auf die Schulter gehabt, das war super, der hat gesagt, spielst nicht schlecht. Cool. Ja, nein, also natürlich, ja, haben wir auch schon jedes Konzert dann angehört, ist egal wer es war, ich habe ihn. Miles Davis in Wien gehört und wie er mit Coltrane da war, kann man erinnern, wie der Miles Davis gegen die Mauer gespielt hat, also mit dem Rücken zum Publikum und die Leute haben scharenweise, sind die aus der Stadthalle da hinausgegangen, haben nicht gewusst, warum der gespielt hat, spielt, damit sie ein bisschen hört. Ne? Und sie haben geglaubt, er ignoriert das Publikum. Ne? Ich habe ihn gelästig gehört, ich war dann auch auf alle, wie in Burgenland unten auf der Wiesn, ne? Wie die ganzen, ich kenne alle drei, ich habe es kampiert sogar, alle drei Tage sind wir unten gewesen, ich und meine Frau, habe auch meine Frau im Jazzkeller kennengelernt. Ne?
Vielleicht nur zur Ergänzung, weil auf der Wiesn, der Karl meint das Wiesn Jazz Festival im Burgenland.
Ja, die ersten zwei waren ja wirklich nur Jazzfestivals, und der Tiela ist auftreten, dann Marsalis Brüder sind auftreten, also ich kenne diese Musik und diese Leute alle hängen natürlich alle. Und habe es auch gehört, Gott sei Dank. Ich habe in Amsterdam zweimal gehört in Wien. Ne? Mich begeistert diese Musik sowieso. Mhm. Also ich würde sagen, ob wie der Miles Davis dann begonnen hat, elektronisch zu spielen, dann hat es mir nicht mehr so gefallen. Aber solange er noch akustisch gespielt hat, war ich ein Fan. Bin ich heute auch noch. Ich habe 5-6 Platten zu Hause, habe von Coltrane ja Bücher auch zu Hause, habe viel gelesen über Jazz. Also ich bin auch für den modernen Jazz, aber heutzutage manchmal denke ich mir, naja.
Okay. Und hat das, also wie du sagst, es gab so diese Trennung zwischen Profimusikern auf der einen Seite und den Amateuren auf der anderen Seite. Es war aber jetzt nicht die Musik so getrennt, dass nur die Profis jetzt modernen Jazz gespielt haben und die Amateure traditionellen Jazz.
Das hat sich auch kein modernen Jazz
gespielt. Genau, das war ein gutes Beispiel.
Nein, das war eine gewisse Die sind dann später zusammengekommen, aber da steht ja alles in den kleinen Büchern drin, was er da gesagt hat. Da steht alles da drinnen. Also die waren irgendwie getrennt, die haben sich nicht gefunden. Später sind sie zusammengekommen dann. Der Meerwald, der ja Profi war, der Willi, ne? Da haben dann Profi und Amateure zusammengespielt.
Und haben beide Stil oder mehr alle Stilrichtungen des Jazz, die damals so existierten, koexistierten nebeneinander ein Publikum gehabt in Wien?
Eigentlich schon, ja. Also die Lokale waren immer voll.
Waren immer voll, ne?
Ich würde auch ganz gerne noch einmal auf die beiden Pole, den Hans Koller und den Joe Zawinul, eingehen. Mhm. Was ist denn deine Einschätzung? Der Joe Zawinul hat eine Weltkarriere gemacht und ist in Amerika berühmt geworden und hat die Jazzmusik maßgeblich mitbestimmt. Nicht zuletzt, also zuerst mit Miles Davis und
natürlich.
Dann also mit Kenneth Paul Adderley, dann Miles Davis und dann mit Weather Report und dann
Wayne Shorter.
Und der Hans Koller ist irgendwo, obwohl wahrscheinlich genauso genial, ein Großmeister des Jazz gewesen, Frage an dich sozusagen, aber hat nie wirklich außerhalb des deutschsprachigen Raums diese Karriere gemacht, wie der Joe Zawinul. Was glaubst du, war da irgendwie ausschlaggebend?
Ich kann nicht sagen, warum, das weiß ich nicht. Ich habe jetzt in den letzten, also die letzten 4 Jahren, habe ich eigentlich oft mit dem Salomon gespielt, in Hans gespielt.
Salomon, ja.
Ja, weil der hat ja internationale Karriere schon gemacht. Ne? Der hat einmal in Newport gespielt, auf diesen Euro Big Band. Ne? Aber ich weiß nicht warum. Also ich persönlich, außer das eine Mal, wo er mir auf die Schulter geklopft hat, habe ich nie Kontakt mit dem Kollegen gesprochen, habe ich sonst nie mit ihm. Ne? Ja. Ich kann es nicht sagen. Ich sage, glaube ich, was ist, wenn es verarmt gestorben ist, also total verarmt gestorben.
Ja, ja, ja.
Er hat dann gemalt. Er hat
gemalt, genau. Ja. Eine andere Jazzgröße, weil wir sie beim letzten Jazzgespräch erwähnt haben, oder ob es dann das letzte gewesen sein wird, wenn wir erst 10, ist der Erich Kleinschuster gewesen, den ich sehr schätze, weil eine sehr, sehr spannende Art von, also die Musiker, die er zusammengefunden hat, die waren alle sehr, sehr interessant, die hatte eine Art Pharma dann auch.
Natürlich, großartig. Ja.
Hast du mit dem auch irgendwelche Berührungspunkte gehabt?
Nein, ich habe nie gehabt, aber ich bin zu Konzerten gegangen, wo die gespielt haben, im Jazz oder so, nicht mehr gegangen, ja. Das Lustige zum Beispiel, wie ich am 11. Jazzfestival in Zürich gespielt habe, mit den City Ramblers, das war ein Dixieland Jazzfestival. Und das haben dann, wir waren da eingeladen und unter anderem als österreichische Band war das Josel-Trio eingeladen. Ich weiß nicht, ob das
Josel-Trio, okay, sagt
uns gleich. Der Josel, der Manfred Josel ist der Schlagzeuger, dann der Bruder war der Josel, der dann Philharmoniker geworden ist, ich weiß jetzt nicht mehr, wie mein Vorname geheißen hat, der ist Philharmoniker geworden. Und am Bass müsste jetzt liegen, was er nicht mehr für Kassen hat. Und die haben, obwohl sie eigentlich schon Berufsmusiker waren, weil die haben schon studiert zu der Zeit und sind großartige Musiker gewesen und die haben das Festival auch gewonnen. Ne? Obwohl es keine Amateure waren. Aber die haben zum Beispiel einen Tigerek gespielt. Ich weiß nicht, ob der Tigerek was sagt, das ist so ein Exzellenzstandard. Und die haben das in einem offenen Tempo gespielt, also da, irrsinnig auf der Posaune am Bass und am Schlagzeug. Und ja, es gab auch zu dieser Zeit super Leute, und Zawinul natürlich, brauchen wir nicht drüber reden, ne? X-mal gehört und gesehen,
und ich spiele aber nie mit ihm. Konnte man in Wien eigentlich zu der Zeit, wo du jetzt aufgewachsen bist und angefangen hast, Musik studieren, also speziell Jazz studieren?
Nein. Also es gab das Erste, was es in Wien gab, da bin ich dann auch versucht, so circa 4 Monate und habe genau aus dem gleichen Grund aufgehört, weil ich es nicht bringen konnte. Mit 8 Stunden Arbeit und Üben und Theorie. Und da gab es das erste Institut, Jazz-Institut Wien. Und zwar, das hat gegründet der Bandleader vom Wiener Eislauf-Orchester. Das wurde noch live gespielt, war die da waren. Ne?
Sehr cool.
Ja.
Was halt alles gibt, ja, Eislauforchester.
Naja, ein Eislauforchester haben sie nicht gehabt, sondern wir haben das gespielt, Kassen, also die gibt es ja heute noch, diese Eislaufshow.
Also ja, das ist in der Stadthalle.
Ja, okay.
Ohne
den
Eis oder so
eigentlich. Ja. In der Stadthalle, ne? Ich glaube, das gibt es ja heute noch, glaube ich.
Ja, ich glaube, das gibt es
noch. Ja, und das gab es damals auch, und die haben ein eigenes Orchester gehabt. Und der Chef von dem Orchester hat dann das erste, dürfte auch Jazz-Fan gewesen sein, ich habe ihn nie gekannt, namentlich schon, und der hat dann das erste Wiener Jazz Institut gegründet und hat dann unter anderem Musiker gesucht, die halt vom Jazz was verstanden haben, unter anderem der Fatty George. Also der hat die Aufnahmeprüfung gemacht und ja. Und so, aber es war immer sehr einfach, die Aufnahmeprüfung. Das war, als erstes hat er mich ein paar Klavierzerlegungen hören lassen, aber ich habe nicht Klavier gespielt. Und das habe ich nicht genau gekannt. Ich war das jetzt auch Oktav, das ging ja noch, weil es eine Sekunde, ein Terz. Also so hundertprozentig habe ich das nicht gehört. Dann hat er geklopft. Und ich sage, klopf's nach, und er gesagt, du spielst Schlagzeug. Sag, ich spiele eh schon. Hab vorher nicht gesagt. Und das war das erste Jazz-Schule in Österreich, glaube ich. Und dann kam erst die nächsten Mal, glaube ich, die Grazer.
Die Grazer, die haben dann so in den 60er Jahren angefangen.
Ja, ganz genau.
Da sind dann auch große Musiker rausgekommen. Der Harry Peppel,
ja,
glaube
ich, ist
gewesen.
Ja, natürlich. Ja. Ja. In Wien gab es das.
Harry Sokal.
Ja, genau. Ja.
Stichwort Harry Sokal, da würde mich interessieren, wie ihr ein junger Bub war, das war so in die 80er Jahre, ja. Das vor allem inzwischen auch nicht nur Jahrhundert, sondern auch Jahrtausend. Hat es ein bisschen so diese beiden Schulen gegeben. Das war der Fatty George, der eher so in Richtung im weitesten Sinne Dixieland und Swing gegangen ist.
Ja, ganz genau.
Und auf der anderen Seite hat sich da so etwas entwickelt wie
Attila Zoller.
Zoller, genau. Ja. Und auf der anderen Seite war es so ein bisschen, sagen wir mal, avantgardistischer, ja. Ich sage mal, so um den Kulminationspunkt Wiener Art Orchester.
Ja, ganz genau. Ja.
Wie hast denn du das wahrgenommen? Und bist du auch einer, der das Art Orchester damals geschätzt hat?
Ja, sehr.
Für Ende der 70er, Anfang der 80er?
Sehr, natürlich. Ja, die waren großartig.
Ja. Mhm. War großartig. Und ist es auch für dich so wahrnehmbar gewesen, dass es da eher zwei Richtungen gab? Auf der einen Seite eher die straighte Richtung, das Dixieland, die so ein bisschen unter Fatty George und Konsorten gelaufen ist, wo du auch dabei warst.
Ja.
Und auf der anderen Seite das ein bisschen experimentellere, wie eben das Art Orchester, dann Dirk Buschnick später.
Genau, ja.
Ja.
Ja, naja, zum Beispiel das Jazzland war ja, der Axel war ja eigentlich sehr orientiert auf traditionelle Musik. Er ist der Wellhardt, der Besitzer vom...
Axel Wellhardt, Besitzer vom
Jazzland. Der war ja ein bisschen mehr fixiert auf traditionelle Musik, hat aber dann schon langsam sein Lokal geöffnet, auch für moderne Musiker. Ne? Und da haben wir wirklich super Leute.
Also ich habe heute anlässlich deines Besuchs kurz das Jazzland durchforstet. Ja. Es gibt im Internet eine Auflistung aller Musiker und Bands, die dort gespielt haben. Und da bist du auch dabei. Es sind auch viele traditionelle Musiker dabei, viele, die ich nicht kenne. Aber es scheint dort auch zum Beispiel auf Arabi Coltrane, Marion Brown. Ja, also dort gab es schon auch...
Ich habe den Meltau gehört, zum Beispiel im Jazz.
Also sind also doch andere auch. Aber im Großen und Ganzen, also zumindest ich, verbinde das Jazz nicht immer mit traditionellem Jazz.
Das stimmt, ja. Das stimmt, ja. Ist auch heute noch, dass sehr viel traditioneller Jazz gespielt wird.
Weißt du, wann das gegründet worden ist, das Jazzland?
Ich müsste lügen. Okay. Das steht aber dort in dem Buch.
Wir haben hier eine Reihe von Büchern liegen, die längst alle vergriffen sind, die der Karl mitgebracht hat. Das ist auch ein bisschen eines der traurigen Kapitel. Auch ich habe versucht in der letzten Zeit, wo wir uns mit dem österreichischen Jazz, auch jetzt im Jazzgespräch beschäftigt haben, habe ich versucht, an alte Bücher heranzukommen. Leider Gottes, das ist da alles schon vergriffen. Da gibt es ja auch einen Namen, der sich da sehr verdient gemacht hat, um die Literatur im österreichischen Jazz, mir fällt jetzt gerade das Grunde nicht ein. Stefan, warst du noch?
Ich weiß schon, wie du meinst. Ist ein Deutscher.
Was, ein Deutscher?
Es war ein Deutscher, glaube ich.
Und das ist
Berend.
Nein, der Berend ist auch ein wichtiger Mann gewesen, aber da gab es einen Österreicher, wird das dann später noch mehr einfallen, der zum Beispiel die Geschichte des österreichischen Jazz von 1920 bis 1960 als Buch rausgebracht hat. Eine sehr spannende Geschichte. Aber während wir darüber nachdenken, vielleicht noch eine andere Frage, die mich interessieren würde. Man liest immer wieder, dass der Fritz Gulda auch im Jazz eine Rolle gespielt hat. Fritz Gulda ist, für die das nicht wissen, einer der ganz großen österreichischen Konzertpianisten des klassischen Repertoires gewesen, der aber auch Ausflüge im Jazz gemacht hat und mit seinem Freund Joe Zawinul, glaube ich, auch
gespielt.
Hast du mit ihm irgendwelche Berührungspunkte gehabt und wie hast du den wahrgenommen?
Ja, Berührung, also persönlich nie natürlich, aber mit Zawinul haben wir kurz nur gesprochen, man war nur über Nebensächlichkeiten, also das war nicht musikalisch. Da war er auf einem Konzert und ich kenne einen Musiker, er ist schon gespannt, der hat gesagt, bitte lass mal den Zawinul schön grüßen. Ich habe mit ihm studiert. Ne? Das habe ich gemacht und der Zawinul hat gesagt, der lebt noch. Und das war eigentlich das einzige Gespräch, was ich mit Zawinul gehabt habe. Aber es wurde auch Hester Becker im Konzert, das, wo er vom Klavier aus dirigiert hat. Mhm. Muss aber ehrlich sagen, hat mich nicht begeistert.
Ja, mich auch nicht. Er war ein hervorragender Klassikpianist, ja, das, was er im Jazzbereich
macht. Ich glaube nicht, dass er ein großartiger Jazzmusiker war.
Schön, dass das ein Musiker sagt. Ich hatte nämlich auch den Eindruck, dass er großartiger Konzertpianist für die klassische Musik.
Ja, oder einmalig.
Aber im Jazz hat er sich eher verirrt.
Ich glaube auch, ja. Es gibt ja lustige Stories vom Zabin Ull, der hat ja gemischt Kultur studiert. Und da gibt es ja lustige, ich kann es nicht mehr jetzt rekonstruieren, da gibt es lustige Geschichten zwischen den zwei, wo der Zabin Ull sagte: Ah, er hört von Weitem irgendwo, wie ein Klavier spielen. Ah, das kann nicht der Gulde sein, Jazz ist nicht oder so ähnlich. Ja, das war, wie gesagt, dann war ich 15 Jahre Berufsmusiker.
Heißt was genau? Also nicht im Jazz wahrscheinlich?
Nicht im Jazz, da war ich, wie gesagt, Unterhaltungsmusiker. Da haben wir gehört, am Schlagzeug spielen, der hat gesagt, du, ich bräuchte einen Schlagzeuger. Und ja, ich gesagt, gut, okay, dann geht ich halt. War 15 Jahre unterwegs in der Schweiz, in Deutschland, in Österreich, in die ganzen Lokale. Und zwar, es gab die Wintersaison, zum Beispiel Kitzbühel. Es gab die Sommersaison, wie zum Beispiel Wolfgangsee. Und in den Zwischensaisonen gab es ja in jeder Stadt. Also ich habe in Nürnberg gespielt, ich habe in Mannheim gespielt. Also ich will jetzt nicht Städte aufzählen. Es gab in Wien, es gab ja in jeder Stadt 4-5 Tanzlokale, die täglich gespielt haben und die Leute sind tanzen gegangen.
Und ihr habt gar kein Fernsehen
gespielt, oder? Da musst du auch mal klar, ganz genau. Alles, was gerade aktuell war. Du musstest immer schauen, dass du am aktuellen Stand bist, wenn du in den Beruf
gehst. Und die sind so im Tanzlokal, also das stellen wir schon sehr lebhaft vor, ne? Kein Fernsehen, stimmt, die Leute brauchen Unterhaltung, gehen tanzen, was hier grundsätzlich super ist. Ja. Ja. Da gab es da Peter Alexander, der aufgetreten ist, oder ist das nicht, also oder ist der nur in den großen Konzerten?
Nein, ich glaube, der ist nur in den großen Konzerten. Ja. Also wo ich gespielt habe, in vielen Lokalen gespielt und in vielen Saisonen, Sommer oder Winter, also da sind keine Stars. Oh ja, Blödsinn. Wie heißt der Begründung? Da habe ich gespielt mit Alfred Edwards. Kennt ihr den Elfers? Den kennt ihr? Na schau, das ist aber ein Fehler.
Wir werden das nachholen.
Das ist ein Fehler. Der Elfers Edwards war ein Amerikaner. Ja. Und der war mit dem Heer, war der Herr Rühm, ne, und ist in Wien geblieben und war Koch. Und dann hat er gekocht ist egal, fällt mir jetzt nicht ein. Oh, in der Fledermaus.
Fledermaus.
Hat in der Fledermaus gekocht, das weiß ich noch.
So ein Bar in Wien, für die, die es nicht wissen.
Ja, ja. Und dann hat er gesungen. Und das war zu sagen, ich will das nicht sagen, das darf man halt nicht mehr sagen. Er war halt ein Star in Wien, dadurch, dass er schwarz war, dass er gut gesungen hat. Mhm. Und er hat sehr beleibt gewesen. Ja, er war fast, von der Ursula, von meiner Tochter, war er fast Taufpate geworden. Und der hat beim Fatty George dann gesungen. Und mit dem habe ich einmal ein ganzes Monat in der Goldenen Kuhl, das war lokal in Wien, gespielt. Und da ist der Rex Gildor mitgekommen. Und der Rex Gildor hat auch nicht gesungen.
Sag mal, in welcher Zeit bist du jetzt, du hast 15 Jahre ungefähr, in welcher Zeit bist du da bist du Profimusiker gewesen?
Naja, ich war 24, Rechner will ich nicht mehr, das kannst du.
Ja.
Ja, ich war 24 und bin dann bis 36, da bin ich weiter, habe ich dann.
Also mit Punkt 63, kurz bevor wir das Licht der Welt erblickt haben,
war ich dann Berufsmusiker. 15 Jahre Berufsmusiker.
Und was wir festgestellt haben in der Vorbereitung ist, dass wir so schon die ein oder andere Schnittstelle hatten zwischen Schlager und Jazz. Ne?
Ja.
Zum Beispiel Katharina Valente, die Schlagermusikerin war, aber auch Jazzsängerin.
Für mich eine großartige Jazzsängerin. Ich kenne die auch
noch schön, dass du das sagst.
Folgt mir so Big Band.
Wird uns später einfallen.
Ja, ja, haben es wahrscheinlich sogar erwähnt.
Ja, ja, auch großartig. In Amerika wunderbar Jazzkonzerte gegeben.
große Karriere gemacht.
Ja, ja. Was war denn dann eigentlich der Grund, dass du ausgestiegen bist? Warum ist es nicht mehr ausgegangen, als Profimusiker sein Geld zu verdienen?
Es ist sich nicht mehr ausgegangen, denn es kam der Discjockey.
Der Discjockey.
Ja, es kam der Discjockey und die Direktoren der diversen Häuser, wo halt Musik gemacht wurde, die haben gesagt, was man einer macht, reicht man. Das Publikum ist sowieso taub, das hört es sowieso nicht. Also da brauche ich keine 3, 5, 6 Musiker. Mhm. Und somit stand ich jetzt vor der Frage, naja, was will ich machen, was sollst du machen? Ich war lange Jahre weg, von Wien weg. Also in der Wiener Szene war nichts mehr gewesen als Berufsmusiker jetzt einmal. Und so hat das wieder meine Frau geregelt, hat irgendwas einmal gehört im Radio, man sucht Fahrschullehrer. So bin ich Fahrschullehrer geworden. Mhm. Dadurch, dass ich Spanisch-Portugiesisch kann, weil ich aufgewachsen bin dort in Portugal, 3 Jahre war ich der Einzige, der in Österreich diese 2 Sprachen unterrichten konnte, war ich wieder ein Star. Und es gab zu dieser Zeit auch sehr viele aus Südamerika, viele Migranten, wo die Kriege waren, naja, in Mittelamerika heute ganz einfach die ganzen Kriege, was da waren. Kuba, ich glaube, ich habe fast quer durch Südamerika jede, von überall irgendwie gekommen, den ich unterrichtet habe. Ne? Und habe dann ist wieder mit an mich, die Siegerrempler sind wieder an mich herangetreten und haben gesagt, möchtest du nicht wieder mitspielen? Und so bin ich wieder eingestiegen und habe dann wieder begonnen, in Wien zu spielen und dadurch, dass ich heute halt eine Zeit doch jahrelang ein bisschen Berufsmusiker war, war ich doch, sagen wir so, nicht schlecht. Ich war kein Spitzenstar, aber ich habe gut gespielt.
Ja.
Und so habe ich praktisch bei fast allen traditionellen Bands, Wing war ich Substitut. Also es ist wurscht, was für eine Band. Und dann auch mit Swing-Orchester und habe ich halt dann gespielt. Und so bin ich wieder reingekommen. Dann habe ich, wie gesagt, fast 2 Jahre auf der Johann Strauss und Donaukanal ist das Schiff gelegen und die haben jeden Sonntag ein Konzert veranstaltet, das habe ich geleitet, das habe ich 2 Jahre fast gemacht. Und dann habe ich jetzt dann die letzten Jahre, wie 15 Jahre, am Noschmarkt, da gab es das Lokal Papas, und alle in der Woche fast 2 Mal haben wir dann konzertiert.
Ich finde, das habe ich auch schon gesehen.
Ja.
Da habe ich noch 2 Fragen stellen. Das eine hat mit der Musik gar nichts zu tun, du hast nur kurz erwähnt, du bist in Portugal 3 Jahre gewesen. Wie kamst du nach Portugal?
Es kam so dazu, dass praktisch alle in den Städten, wo halt Krieg war, waren die Kinder halt alle unterernährt. Und die Caritas hat da über Katecheten in der Schule nachfragen lassen, wer will mit Zettelverteilung, das soll man den Eltern zeigen, und ob sie vielleicht wollen, dass ihre Kinder auf Erholung fahren. Und so war das, ja. Und Portugal war halt unter anderem eines der Länder, nicht kriegsführenden Länder, die Kinder genommen haben. Also bin ich nach Portugal gekommen und war innerhalb, insgesamt war ich 3 Mal unter, war insgesamt 3 Jahre unten. Und bin zur Schule gegangen, habe Leisen, Schreiben gelernt. Und dadurch, dass ich auf der spanischen Grenze aufgewachsen bin, kann ich auch Spanisch.
Ich wollte noch kurz
meine 2. Frage noch stellen. Wenn man 15 Jahre als Berufsmusiker in Tanzkapellen spielt, ja.
Ja.
Das war jetzt.
Ich habe eigentlich eine Band gehabt.
Ja, du hast eine Band gehabt, du hast Geld verdient damit, aber es war vielleicht jetzt nicht die Musik, die du eigentlich spielen wolltest.
Das wollte ich nicht.
Wie schafft man das dann, dass man 15 Jahre jetzt Tanzmusik spielt und eigentlich aber lieber Jazz spielen wollen würde?
Naja, das Ganze ist eigentlich so entstanden, wie gesagt, ich habe ja schon erklärt, es hat mich einer gehört. Und der hat gesagt, ich bräuchte wen. Und da habe ich nur Samstag, Freitag gespielt in Wien, in einem Lokal, das gibt es nicht mehr. Und ich, wie gesagt, ich habe zu dieser Zeit als Spritzler in einer Fabrik gearbeitet. Und da habe ich praktisch mit Freitag, Samstag so viel verdient, wo ich eigentlich das ganze Monat verdient hätte.
Ja.
Und so bin ich reingerutscht und man hat gar nicht so schlecht verdient als Musiker.
Also du hast genug Zeit gehabt, um deiner Leidenschaft...
Ja, und außerdem habe ich dann schon Familie gehabt, die Kinder gehabt, die haben wir müssen natürlich ernähren. Der Nachteil ist, als Berufsmusiker, wenn man halt zu dieser Zeit, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber zu dieser Zeit, wenn man halt so Unterhaltungsmusiker war, wo man herumgereist ist, dann war man halt wenig zu Hause.
Ja.
Also das ist der Nachteil gewesen. Aber ich habe zum Beispiel, ich hätte einmal nach Amerika fahren können, ich hätte einmal nach Kairo fahren können, in einem Club, in einem englischen, ein ganzes Jahr. Ich hätte ehemalige Rhodesien einmal fahren können in einem Club. Aber das wäre immer, immer ein Jahr gewesen, das habe ich nicht gemacht. Mhm. Auf Schiff hätte ich einmal fahren können und ein halbes Jahr weg sein, aber das habe ich nicht gemacht mit der Familie. Ne? Also man hat viele Gelegenheiten gehabt zu spielen. Mhm. Hat auch gut verdient, das war nicht so schlecht.
Ja. Du hast den, Stichwort verdienen, du hast den Disc-Jockey erwähnt, quasi ein bisschen so auch als den Tod des Profimusikers in Österreich. Disc-Jockey bedeutet ja nichts anderes, als dass Tonkonserven da waren, die der Disc-Jockey dann auch spielen konnte. Ich finde es irgendwie bemerkenswert, dass eigentlich die Tonkonserve, also die Schallplatten wahrscheinlich in dieser Zeit damals, dass die eigentlich in Wirklichkeit ein Hindernis waren für den Profimusiker, weil damit die Auftragsmöglichkeiten weggefallen sind, weil die Musik von der Konserve kam sozusagen. Ja. Hast du irgendwo einmal mitgespielt bei einer Produktion, die auch auf Platte oder auf Record sozusagen verewigt wurde?
Ich erscheine unter anderem auf einer Platte in Dresdner Festival. Es gab ein Jazzfestival in Dresden. Und die haben für jedes Jahr haben die dann eine Platte gemacht oder zwei Platten gemacht und da erscheine ich unter anderem mit den City Ramblers. Mhm. Unter anderem da erscheine ich auf die City Ramblers selbst, also haben wir selbst eine Platte gemacht, da gibt es auch Platten von mir und dann gibt es noch irgendwelche Disketten, also diese Kassetten nicht, wo wer mitgeschnitten hat, da habe ich auch etliche Sachen. Aber auf Platten erscheine ich auf zwei Jahre.
Du hast jetzt die Möglichkeit sozusagen von Jazz zu leben ja jetzt ein paar Mal schon angesprochen und das gemeint, wenn man gute Auftritte hatte, konnte man durchaus damit ein gutes Geld verdienen, aber in Summe gesehen ist ja glaube ich der Jazzmusiker oder Jazz.
Ich habe eher den Berufsmusiker gemeint.
Den Berufsmusiker, ja. Naja, auf das möchte ich eh hinaus, nämlich kann man, oder konnte man in Österreich jemals als Profimusiker, wenn man ein bisschen einen anspruchsvolleren Jazz gespielt hat, glaubst du, hat man von dem Leben kennen?
Nein, die ganz guten Musiker, so wie Zawinul, Salomon, also Hansen, die haben die Schwingkassen, das Fähringorchester, dann aus dem Fähringorchester ist rausgegangen, dann die All-Stars, wie jeder All-Stars, so ähnlich haben die Kassen. Also diese ganz großen konnten schon leben davon. Mhm. Oder Studiomusiker natürlich. Ne? Mhm. Aber heute ist das nicht mehr. Also ich habe jetzt in letzter Zeit, also bevor ich aufgehört habe, ja doch noch mit Musikern gespielt, die davon leben. Wenn man nicht unterrichtet nebenbei, ist es schwierig. Also die Musiker, die wirklich nur von der Musik leben, mit denen ich gespielt habe, da weiß ich, wenn die nicht irgendwo in einer Musikschule unterrichten würden, nur von der Musik, ist es, glaube ich, sehr schwer zu leben. Ja. Außerdem, die sind immer angestellt.
Was mich auch interessieren würde, ist, man weiß, dass in der amerikanischen Jazz-Szene oder wahrscheinlich sogar in der internationalen Jazz-Szene insgesamt gesehen, Drogen eine große Rolle gespielt haben. Sind Drogen auch etwas gewesen, das die österreichische Jazz-Szene geprägt hat?
Ja, ich will keine Namen nennen, aber natürlich ja, selbstverständlich. Ich hätte oft Gelegenheit gehabt, aber ich bin ein Mensch, der ist von nichts abhängig, das habe ich nie probiert.
Du bist nur von der Musik abhängig gewesen.
Ja, aber ich habe es nie probiert. Ich habe Gelegenheit gehabt. Wurde mir auch angeboten von Musikern, wollte ich nicht.
Also Leute wie der Zabinul zum Beispiel, der hat ja eher, glaube ich, dem Alkohol zugesprochen.
Ja, der hat
gerne ein heftiger
Trinker. Muss ich ehrlich sagen, habe ich auch gemacht.
Ja. Also die Droge in Österreich war weniger Heroin, sondern wahrscheinlich eher der Alkohol. Ja. Schnaps und Wein.
Ja. Oder Fette George auch ein großer Säufer vor dem Herrn?
Ja, natürlich. Ja. Ich glaube, in Österreich ist eher mehr ein bisschen der Alkohol. Aber ganz große gab es schon, ja. Also, ich sage keine Namen, aber wo ich weiß, dass die natürlich sehr abhängig sind. Heute gibt es da Musiker, die abhängig sind davon. Ne? Aber nicht so krass wie in Amerika, wie man das sonst auf der Welt.
Wir haben schon das Jazz-Festival in Wiesn, das habe ich erwähnt nebenbei. Und dann gibt es ja momentan auch die großen Festivals wie in Saalfelden beispielsweise, im Sommer immer. Ja. Es gab in den 80er Jahren, bilde ich mir ein, in Wien, die Wiener Stadtfeste, die ja. wurden damals, glaube ich, vom Herr Bussig von den bunten Vögeln, ja. also der ÖVP organisiert. Ja. Ja. Ich erinnere mich, dass ich als junger Bub das sehr geschätzt habe, weil das auch eine gute Möglichkeit war, für die Jazzmusiker aufzutreten. Hast du das auch so wahrgenommen? Ja. Bist du auch dort?
Ich war oft, ich habe oft auf einem Stadtfest gespielt. Ja. Auf der Donauinsel, beim ersten Donauinselfest oder dem zweiten, ich weiß es nicht mehr ganz genau, haben die tatsächlich noch eine Jazzband genommen, aber dann nicht mehr. Es gibt eigentlich nur ein kleines Publikum für Jazz. Das war immer elitär. Ja. Der Großteil von den Menschen, die überhaupt im ländlichen Raum, glaube ich, obwohl eigentlich die guten, sehr guten Musiker meistens aus Blaskapellen kommen. Aber
das erklärt vielleicht auch ein bisschen, warum gerade eigentlich bereits in den 60er Jahren ein Großteil der österreichischen Musiker dann irgendwo in Richtung Amerika oder zumindest außerhalb von Österreich versucht hat, Fuß zu fassen, weil Österreich ist offensichtlich too small für einen engagierten Musiker.
Ja, ja. So war es.
Neu, sehr spannend.
Allerdings. Ja.
Ich würde sagen, das ist ein sehr runder Eindruck, der da entstanden ist. Lieber Karl, klar, vielen Dank für deine spannenden Erläuterungen. Stefan?
Kann man dich heute noch irgendwo hören?
Nein.
Nur mit dem privaten Rahmen.
Seit zwei Jahren.
Bei privaten Geburtstagsfesten der Töchter.
Sozusagen. Genau. Nein, seit zwei Jahren spiele ich nicht mehr. Ja. Nicht, weil ich nicht kann. Das hat persönliche Gründe, weil ich ganz einfach mit der Art, das war eigentlich ist immer so gewesen, der Chef Idee, wo du gespielt hast, ein Musiker war immer zweitklassig. Mhm. Jeder Kellner ist meistens besser behandelt worden als der Musiker. Und das wollte ich nicht mehr. Und darum habe ich gesagt, nein, ich habe 15 Jahre das geleitet am Naschmarkt, ich könnte heute noch spielen. Und ich habe gesagt, nein, also als man dann die kleine Gage nochmals kürzen würde, habe ich gesagt, da brauche ich nicht mit.
Okay.
Und das ist der Grund, warum ich eigentlich aufgehört habe. Mhm. Ich sitze nur mehr zu Hause und tue ein bisschen auf einer Elektronik Schlagzeug spielen, also nicht mehr auf einer akustischen und auch nur ein bisschen zu Schallplatten und so solche Sachen.
Sind eigentlich deine damaligen Mitmusiker, also ich habe die ja gesehen zu spielen jetzt letzten Sommer, ne? Das waren, soweit ich mich erinnern kann, eher jüngere Mitmusiker,
ja.
Gell?
Ja.
Also deine damaligen Mitmusiker, sind die noch am Leben?
Die spielen alle noch.
Ja.
Der Naschmarkt, den gibt es noch.
Den gibt es noch.
Die haben sich einverstanden erklärt damit, mit diesem geringeren Gehalt kann man ja nicht sagen, ja. Würde ich, Almosen würde ich ja sagen. Also die spielen, weil sie das brauchen. Das sind lauter Berufsmusiker. Also die sind da Berufsmusiker, die unterrichten alle, das sind lauter Professoren, unterrichten und nebstbei, die brauchen ganz einfach diesen kleinen Obolus dazu, den sie im Monat verdienen können.
Also es stellt sich ein bisschen so dar, kommt man vor, bitte um Korrektur, wenn du es anders siehst, dass man in Wirklichkeit als Jazzmusiker davon leben konnte, dass man meistens irgendwo auch unterrichtet hat, vielleicht sogar Professur hatte. Ja. Der anderen Seite im Studio eventuell sich verdient hat und dann halt Live-Auftritte hatte, aber nur sich auf einen Strang zu konzentrieren, das scheint sich nicht ausgegangen zu
sein. Ich habe, wie gesagt, ich rede heute noch mit zwei Musikern sehr gut befreundet. Ich habe unter anderem auch zwei Musiker drei eigentlich in die Szene gebracht, die heute großartig sind, ist der Brian Schmidt am Vibraphon, nicht der Georg. Ich kenne die ganze Familie, aber mit dem Vibraphonisten und den Herbert Swoboda auf der Klarinette und am Klavier. Ne? Und darum, ich habe mit Herbert und mit anderen Musikern noch Kontakt, wenn die wo spielen, gehe ich immer hin. Und das ist eine traurige Geschichte heutzutage, Musiker zu sein, ne? Wenn man davon nehmen muss. Entweder man hat eben, wie du sagst, eine Professur irgendwo oder man hat eine reiche Frau.
Ja. Okay, also die reiche Frau ist der Weg zum Erfolg im Jazz.
Ja. Na, zumindest eine gut verdienende Frau, die ich mir halten kann als Jazzmusiker. Ja, na, das ist eigentlich.
Ich habe nur eine Frage zu einer Musiker, dann haben wir in der Folge, die jetzt nach dieser Folge kommt, die wir aber schon aufgezeichnet haben, schon sträflich vernachlässigt, nämlich den Fritz Power.
Ja.
Hast du?
Ich war auf Konzerten, wo der Fritz Power gespielt hat. Persönlich habe ich nie Kontakt.
Hast du nie Kontakt?
Aber natürlich, auf etlichen Konzerten und auch auf auf Session, wo ich war, wo ich dort war, wo ich hinter ihm gesessen bin, ganz einfach. Aber persönlichen Kontakt habe ich mit ihm nicht gehabt.
Aber es war schon einer der Bekannteren, ne?
Der gehört zu den Bekannten, ja. Zu den Guten. Ja. Aber es gibt noch immer sehr gute, bekannte Musiker. Und spielen zum
Beispiel. Ja, ja, aber das ist schon, es ist schon eine andere Generation. Natürlich. Die werden wir noch zu sprechen kommen, ja. Wenn wir dann weiter tun und Richtung Gegenwart gehen. Also du vor allem. Ja. Als du den österreichischen Jazz dankenswerterweise übernommen hast, über den ich weniger weiß als der Dieter, vor allem über den modernen österreichischen Jazz. Mhm. Aber Fritz Bauer hatten wir irgendwie unter dem Tisch fallen
lassen. Es dürfte auch erstmalig so sein, dass man sogar, weil es gibt ja eine sehr reichhaltige Jazz-Szene inzwischen in Österreich, Gott sei Dank, und es dürfte erstmalig so sein, dass man zumindest mit diesem Konglomerat, wo man irgendwo unterrichtet, dann auch eben Produktionen macht, also Schallplattenproduktionen oder CD-Produktionen, dass man zumindest irgendwo in die Nähe eines halbwegs mit der Mischung oder mit den Live-Auftritten in die Nähe eines halbwegs vernünftigen Auskommens kommen kann, obwohl das Internet, glaube ich, da schon einiges momentan wieder zerstört, weil die Tantiemen ja gerade wegbrechen. Das kassierst auch, wenn du zu den ganz großen Big Hits gehörst, und im Jazzbereich gibt es da überhaupt ganz wenige, glaube ich. Wenn wir schauen, wohin es geht. Inzwischen gibt es ja da auch ein paar sehr segensreiche Online-Möglichkeiten. Es gibt zum Beispiel den Jazz-Sender W3, ist der bekannt?
Das war nicht bekannt.
Ja, das ist ein Online-Streaming-Dienst, wo die österreichischen Jazzmusiker gespielt werden. Tolle Sache, finde ich.
Aber es gibt jeden Samstag, gibt es ja Jazz-Sendung im Radio auf Ö1.
Ja. Es gibt ein paar Nischen.
Oder denkst du, Nachtschlaf in der Zeit, da sind alte Herren wie wir schon längst im Bett, um 0 Uhr.
Nein, ich würde sagen, das ist ein nettes Stichwort, würde ich sagen, um die Sache zu einem Ende zu bringen. Also von mir auf jeden Fall vielen Dank, lieber Karl, für diese wirklich interessanten Erläuterungen. Einen Gruß an alle da draußen, die uns hoffentlich aufmerksam zugehört haben.
Ja, ich sage auch herzlichen Dank. Es war sehr interessant und es bereichert unsere Geschichte des österreichischen und deutschen Jazz auf jeden Fall. Wir haben ja leider nur aus sekundären Quellen das zusammengetragen, was wir zusammengetragen haben, und das war vielleicht auch jetzt oberflächlicher, als man es hätte machen können, aber da fehlt uns halt auch ein bisschen die Zeit dazu, die Bücher zu wälzen, aber insofern war das eine sehr gute Ergänzung und herzlichen Dank dafür. Und damit, glaube ich, beenden wir das heutige Jazzgespräch mit einem Auf Wiedersehen aus einem regnerischen Wien.
Pfiat euch. Ciao, lieber Karl.
Ciao.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. Kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.